Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich vom MedHoch 2 Verlag und der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um die Zukunft der Pflege in Deutschland. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
Ich werde immer vergesslicher. Sind das schon Anzeichen einer Demenz? Mein Mann hat eine Demenz und will immer noch Auto fahren. Ich mache mir Sorgen, dass etwas passiert. Ich pflege meine Mutter und bin berufstätig. Wo finde ich Hilfe und Unterstützung? Das Alzheimer-Telefon ist ein bundesweites Beratungsangebot für Menschen mit Demenz, für Angehörige sowie für alle, die sich beruflich oder ehrenamtlich engagieren. Geschulte Beraterinnen und Berater sind für Sie da. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben zum Krankheitsbild, zum alltäglichen Umgang mit einem demenzerkrankten Familienmitglied, zu rechtlichen und finanziellen Aspekten und zu Entlastungsmöglichkeiten. Auf Wunsch auch anonym. Das Alzheimer-Telefon ist erreichbar von Montag bis Donnerstag von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 030 259 379 14. Übrigens, auch eine Beratung per E-Mail ist möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.deutsche-alzheimer.de.
In dieser Sendung geht es um ein großes Thema, die Zukunft der Pflege in Deutschland. In Interviews und in Mails an uns hören wir immer wieder die Frage, wo soll das nur hinführen? Die Gesellschaft altert, Pflegekräfte fehlen, in Pflegeheimen müssen immens hohe Eigenanteile gezahlt werden, dennoch gehen viele Einrichtungen insolvent. Und immer wieder hören wir die Bitte, machen Sie doch mal eine Sendung dazu. Das haben wir uns zu Herzen genommen. Für diese Folge habe ich versucht, mal eine Bestandsaufnahme zu machen und machbare Ansätze und Visionen zu finden, die eine für alle bezahlbare und gute Pflege möglich machen können. Andrea von der Heidt ist Geschäftsführerin der Berliner Alzheimer-Gesellschaft. Sie kennt die Befürchtungen von Angehörigen und Menschen mit Demenz.
Was wir deutlich mitbekommen jetzt in den Beratungen ist, dass die Suche nach Entlastungsangeboten tatsächlich sich immer schwieriger gestaltet. Also insbesondere für Menschen mit Demenz, die agitativer sind, schlimm auch schon bei einer Diagnose frontotemporale Degeneration. Da winken stationäre Einrichtungen oft ab, weil sie das personell oder auch, ich sag mal, vielleicht auch fachlich nicht hinbekommen. Die Suche dauert sehr, sehr lange und ist wirklich schwierig. Es ist fast egal, ob wir über Suche in Heimen oder in Pflegewohngemeinschaften sprechen. Manchmal auch Tagesstätten. Also die Suche gestaltet sich schwierig und die Menschen brauchen aber gerade, wenn sie Menschen mit Demenz auch begleiten, Entlastungsangebote.
Und dann gibt es eine große Angst, alles, was man im Leben angespart hat, durch eine Pflegebedürftigkeit zu verlieren.
Die finanzielle Belastung für pflegende Angehörige oder Familien oder eben auch die zu Pflegenden selbst ist groß, weil der Eigenanteil inzwischen zwischen 2 und 3, manchmal sogar 4.000 Euro liegt. Also wenn es da Vermögen gibt, kleine Vermögen oft, da ist die Eigentumswohnung, die das Lebenswerk ist, die wird dann durch die Pflege sozusagen zerstört.
Warum Pflegeheime so teuer sind, darüber spreche ich im Anschluss mit dem Pflegedirektor einer Einrichtung.
Angst hat man vor Heimen, man will da nicht wohnen und man hat Angst vor den Kosten, die damit verbunden sind. Es leben nur 12% der Pflegebedürftigen in Heimen, aber 70% sagen, wir haben Angst und Sorge vor den großen und hohen Kosten, die uns dort ins Haus stehen. Und wir möchten auch nicht unser Haus verlieren und auch unser Vermögen einsetzen für die hohen Heimkosten, die ja bis zu 4.000 Euro monatlich Zuzahlungen, Eigenanteile von der Bevölkerung verlangen. Und das Heim steht so ein bisschen pars pro toto für die Angst vor der Pflegebedürftigkeit, wobei die meisten, wie gesagt, zu Hause versorgt werden und man dort ja auch Leistungen in Anspruch nehmen kann. Aber das tut eben nur ein kleiner Teil der auf Pflege angewiesenen Menschen.
Professor Dr. Thomas Klee ist Sozial- und Rechtswissenschaftler und gehört zu den wichtigsten und profiliertesten Stimmen in der deutschen Pflege- und Gesundheitspolitik. Mit dem Institut Interdisziplinäre Care-Forschung GGMBH verbindet er wissenschaftliche Analyse mit konkreter Politikberatung. Seine Expertise ist derzeit besonders gefragt. Die Bundespolitik sucht nach grundlegenden Lösungen für die Krise des Pflegesystems und das ist höchste Zeit. Der DAK-Pflegereport 2025, an dem Professor Klee maßgeblich beteiligt war, zeigt deutlich den Reformdruck. 77% der Bevölkerung fordern eine grundlegende Reform des Pflegesystems. Bei Menschen mit eigener Pflegeerfahrung sind es sogar 82%.
Die Deutschen sind pflegeerfahren. 16,6 Millionen Menschen sind aktuell oder waren vor kurzem mit Pflegeaufgaben konfrontiert. Das ist eine sehr, sehr große Zahl. Und die Bereitschaft, weiterhin Pflegeaufgaben in der Familie, in der Partnerschaft, im Freundeskreis, aber auch in Nachbarschaften zu übernehmen, ist in Deutschland sehr hoch ausgeprägt und das gilt für alle Regionen. Das ist erstmal die gute Nachricht. Frau Köcher, die Grande Dame der Demoskopie in Deutschland, sprach davon, Pflege ist ein gesellschaftliches Nahthema, also ein Thema, das uns angeht. Wir sind mit Pflegefragen in vielfältiger Weise konfrontiert, privat, aber eben durchaus auch in der politischen Diskussion. Das ist erstmal wichtig. Es ist kein Randthema, es ist kein Tabuthema mehr. Es ist ein Thema, das die Menschen bewegt. Das ist die eine und die sehr wichtige Feststellung.
Mehr als 80% der Menschen mit Pflegebedarf werden zu Hause versorgt. Von ihren An- und Zugehörigen, oft aber auch von osteuropäischen Haushaltshilfen.
Nachbarn spielen eine wichtige Rolle, wo die Nachbarschaft funktioniert. Aber auch Freunde gehören mit zu denjenigen, die dafür sorgen, dass Teilhabe von Menschen mit Demenz, aber eben auch von anderen auf Pflege angewiesenen Menschen, denn ein Thema ist und dass man dafür sorgt und auch spürbar macht, du gehörst weiter zu uns. Das ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe einerseits, aber auch ein Versprechen, was wir in Zeiten des demografischen Wandels immer neu einzulösen haben.
Damit das gelingt, müssen Menschen, die pflegen, aber auch Menschen mit Demenz gut informiert sein, zum Beispiel darüber, welche Hilfe ihnen zusteht. Das ist nicht einfach. Andrea von der Heidt.
Wir sind ja eine Beratungsstelle und als solche versuchen wir auf verschiedenen Ebenen gemeinsam mit den Ratsuchenden, An- und Zugehörigen oder auch Betroffenen das zu sortieren. Es ist ein ungeheurer Dschungel und sich da als Profi zurechtzufinden, ist schon nicht einfach für An- und Zugehörige oder Betroffene. Fast unmöglich.
Häufig passt das nicht mit den Leistungen. Man kennt sie nicht. Man kennt auch die Beratungsinstitutionen nicht, die eigentlich dort vielfältig zur Verfügung stehen. Nur die Hälfte der Bevölkerung weiß überhaupt, was ein Pflegestützpunkt ist. Und insofern unterbleibt auch häufig die Beratung in diesem unübersichtlichen Gewirr von Leistungsansprüchen. Wir haben 22 verschiedene Leistungsansprüche in der Pflegeversicherung. Die kennt eigentlich keiner. Mit 369 Seiten leistungsrechtlichen Rundschreiben, in denen das alles beschrieben wird, wie das da funktionieren soll. Das ist unübersichtlich, das findet die Bevölkerung auch nicht gut. Und insofern haben wir eher eine problembehaftete Sicht auf die Pflegeversicherung und ihre Performance, sowohl heute von der Mehrheit der Bevölkerung, als auch was die Zukunft anbelangt. Hier hat man große Skepsis, ob das denn mit der Pflegeversicherung und der Pflegeabsicherung in der Zukunft noch funktioniert.
Dieses überkomplexe System muss sich verschlanken. Da sind sich die meisten einig. Also, wir landen auch hier bei dem im Moment sehr oft bemühten Begriff der Entbürokratisierung. Ein kleines Beispiel für Überregulierung aus der Praxis von Frau von der Heidt von der Berliner Alzheimer-Gesellschaft.
Wir haben ja auch einen Besuchsdienst und wir dürfen nur im ambulanten Sektor. begleiten. Sobald jemand umzieht in eine stationäre Einrichtung, dürfen wir das nicht mehr. Das machen die Menschen dann ehrenamtlich, weil sie eine Beziehung haben, trotzdem, ganz oft, die Ehrenamtlichen, aber wir dürfen es als Organisation nicht mehr begleiten, weil dieser Entlastungsbetrag ein ambulanter Betrag ist, also ein Betrag für die ambulante Versorgung.
Hier braucht es dringend bedarfsgerechte und nicht starre Lösungen. In der Veröffentlichung Reset Pflegeversicherung des KDA, also Kuratorium Deutsche Altershilfe, an der Professor Klee mitgewirkt hat, werden 14 Thesen zu einer grundlegenden Reform vorgestellt. Wir setzen Ihnen dieses Papier und andere spannende Reformvorschläge in die Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ein Vorschlag bei Reset Pflegeversicherung ist die radikale Vereinfachung der Leistungen, angepasst an die Bedarfslage der Pflegebedürftigen. Von 22 Leistungsansprüchen, die die wenigsten kennen, auf 2+1. Das bedeutet einmal ein Entlastungsbudget für die Stabilisierung informeller Sorge und Pflege, also von Angehörigen, Freundinnen oder Nachbarn, und ein Sachleistungsbudget für sektorenübergreifende Leistungen für professionelle Pflege, egal ob stationär oder ambulant. Das heißt, dieses Budget würde für Pflegeleistungen von ambulanten Diensten, Tages- und Nachtpflegen oder auch vollstationärer Pflege zur Verfügung stehen. Und hinzu kommt, daher 2+1, die individuelle, kompetente und umfassende Beratung eines jeden Menschen mit Pflegebedarf. Gerade Letzteres kommt sehr nah an das ran, was Frau von der Heydt von der Berliner Alzheimer-Gesellschaft sich vorstellt.
Was wir uns sehr, sehr wünschen würden, wäre vor Ort Case-and-Care-Manager, die in der Lage sind, die Bedarfe mit den Angeboten zu koordinieren und dann eben wirklich individuell, passgenau, bedarfsorientiert zu beraten und auch zu helfen, tatsächlich die geeigneten Angebote zu finden.
Wie könnte eine sektorenübergreifende Versorgung aussehen?
Wenn wir die pflegefachliche Begleitung verbinden mit der Planung des Pflegeprozesses, dann kann eben die pflegebedürftige Person und ihr Haushalt, in dem sie lebt, gemeinsam mit einer Pflegefachperson, vielleicht auch zum Teil mit dem medizinischen Dienst im Zusammenhang mit der Begutachtung herausarbeiten, so was brauchen wir jetzt, was wollen wir, damit wir die Situation hier gut gestalten können, die mit Pflegebedürftigkeit, die auch mit Demenz verbunden ist. Und dann schaut man, was für Pakete können wir aus den Ressourcen, die die Pflegeversicherung uns über Geldleistungen, aber eben vor allen Dingen über Sachleistungen zur Verfügung stellt, wie können wir die nutzen? Und dann wird man eben wesentlich freier als bisher, wo man eigentlich nur die Möglichkeit hatte, bestimmte Komplexleistungen zu wählen, die große Morgentoilette oder sonstige Einzelmaßnahmen. Dann wird man eben einen Hilfeplan, einen Pflegeplan so erstellen, wie er zum Haushalt und auch den Ressourcen dort passt. Die Pflegeversicherung bleibt ja eine Teilleistung. Insofern wird man das auch immer limitiert sehen als eine begrenzte Leistung der Pflegeversicherung mit der Bereitschaft der Haushalte, soweit sie das können, noch selber dazu zu zahlen, wobei denn auch die Pflegebedürftigkeit von ärmeren Menschen mit in den Blick zu nehmen ist. All das kann denn auf der fachlichen Ebene, aber eben auch auf der Finanzierungsebene geplant werden. Das ist das Bild, was wir vor Augen haben. Nicht mehr diese verschiedenen Leistungen nebeneinander, sondern integriert in ein Sachleistungsbudget. Das leuchtet ein und die Bevölkerung gutiert das auch und sagt, ja, bitte Vereinfachung, nicht mehr so viel Einzelabrechnung, sondern solche Budgetlösungen, die sind für uns eine Perspektive.
Das bedeutet auch, dass die bislang sehr starre Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung so künftig nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Bis das soweit ist, kann es noch dauern. Immerhin, erste Schritte dazu hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Zukunftspakt Pflege, die vom Bundesgesundheitsministerium beauftragt wurde, unternommen.
Wir haben ja in den letzten Jahren eine aus meiner Sicht eher verhängnisvolle Verselbstständigung des stationären Bereiches erlebt. Es gibt Sonderleistungen für den stationären Bereich, den Heimkostendeckel, die Begrenzung des Eigenanteils. Der stationäre Bereich ist immer stärker reglementiert worden als Sonderbereich der Versorgung. Das kannte auch den Hintergrund, dass man dort die Kosten versucht hat, irgendwie zu begrenzen und auch die Qualitätsanforderungen dort nochmal festzuzurren. Das ist keine tragfähige Perspektive für die Zukunft. Wir müssen sehen, dass wir Menschen dort, wo sie leben, mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, gut versorgen. Insofern müssen wir auch die Grenzen zwischen ambulant und stationär überwinden. Das ist aber nicht trivial. Insofern braucht man dort auch etwas Zeit. Und man wird 2027 dort mit Vorschlägen rechnen können, wie man diese Grenzen zwischen ambulant und stationär durchlässiger macht und sich eher darauf konzentriert, wie kriegen wir es hin, regionale, quartiersbezogene, dorfbezogene Pflegekompetenzzentren zu entwickeln, wo Menschen auch leben können. Das wären denn Bilder von einer sektorenübergreifenden Versorgung, die sich dann auch im Leistungsrecht niederschlagen soll und wird.
Wichtig für die Betroffenen, für die An- und Zugehörigen auch zur Entlastung ist, dass wirklich die Bedarfe gedeckt werden, die vorhanden sind. Bei beginnender Demenz brauchen wir mehr Alltagsbegleiter, brauchen wir eine verstehende und auch sorgende Gemeinschaft. Dann irgendwann brauchen wir mehr professionelle Hilfe, Pflegedienste, Tagesstätten. Schön wäre Nachtpflegen, wo Familien, die ihre Angehörigen begleiten, eben auch mal 2 oder 3 Nächte aussteigen können und wissen, dass der betroffene Mensch gut versorgt ist. Es gibt zu all dem Best-Practice-Beispiele, Modellprojekte. Wir müssten es nur flächendeckend einsetzen.
Schauen wir uns mal ein solches Modellprojekt an. Die Idee der regionalen Pflegekompetenzzentren, von denen Professor Klee gesprochen hat. Denn die könnten ein wichtiger Baustein sein dafür, wie wir mit begrenzteren Ressourcen in Zukunft gute Pflege gewährleisten können. In diesen Pflegekompetenzzentren werden alle wichtigen Angebote der Pflege und Gesundheit in der Region gebündelt. Pflegeberatung, stationäre Pflege wie Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, ambulante Pflege wie Pflegedienste oder Nachbarschaftshilfe, medizinische Versorgung und Alltagsversorgung wie Fahrdienst, Wäscherei, Essen auf Rädern und so weiter. Herzstück der Pflegekompetenzzentren sind Case-Managerinnen und Case-Manager, die die Steuerung der Leistungen bedarfsgerecht übernehmen. Sie sorgen also dafür, dass Menschen mit Pflegebedarf mit den richtigen Angeboten zur richtigen Zeit reibungslos versorgt werden. In Zusammenarbeit mit der DAK Gesundheit und seinem Kollegen Professor Dr. Michael Monzer hat Professor Dr. Klee das Konzept Regionales Pflegekompetenzzentrum entwickelt. Und es wurde 4,5 Jahre in 2 Modellregionen in Niedersachsen erprobt. Sehr erfolgreich erprobt.
Das heißt, wenn es gelingt, über Beratungsstrukturen, über gemeinsame Nutzung von IT, von Software, die von Krankenhäusern bis zu den Pflegediensten, Heimen, den Kommunen und auch den Beratungsinstanzen gemeinsam genutzt wird, eine aufeinander abgestimmte Versorgung zu gewährleisten, dass man sich verständigt, wie ist das denn nach dem Krankenhausaufenthalt, wie geht's denn bitteschön weiter, dass man dort auch Routinen entwickelt, wie man dort zusammenarbeitet und eine lückenlose Versorgung gewährleistet, bis hin zu den kreisangehörigen Gemeinden, wo man dann sagt, ja, auch hier müssen wir schauen, dass denn die Essensversorgung vielleicht durch den Metzger vor Ort mit garantiert wird. Wenn man das alles gut aufeinander bezieht, über eine intelligente Form der Organisation, der geteilten Verantwortung, also der Einlösung von den jeweiligen Verantwortungsrollen, die bei Diensten, bei Familien, bei den Kommunen jeweils zu verorten ist, dann kann Versorgungssicherheit wesentlich besser gewährleistet werden, als wenn die alle nebeneinander herarbeiten in ihren Eigenlogiken. Und das ist dort in diesen Pflegestützpunkten, in diesem Pflegekompetenzzentrum, das eben zwei Gesichter kennt, eine Institution mit richtigen Versorgungseinheiten und einer, wenn man so will, Beratungs- und Case-Management-Struktur. Das ist dort in guter Weise gelungen und das ist ziemlich vorbildlich.
Ich wünsche mir sehr, dass diese Konzepte gehört und gesehen und flächendeckend in der Bundesrepublik ausgerollt werden. So kann das was werden mit der Zukunft der Pflege. Aber es muss sich mehr verändern, auch in der Verantwortungsübernahme des Staates. Gehen wir dafür mal in die Vergangenheit der Pflegeversicherung. Deren Väter, Mütter waren keine dabei, also maßgeblich Norbert Blüm von der CDU und Rudolf Tressler von der SPD, haben sie Mitte der 1990er Jahre aus der Taufe gehoben.
Sie haben, und das war damals ja auch, wenn man so will, der Trend, auf den Markt gesetzt. Insofern ist die Pflegeversicherung in Teilen neoliberal ausgerichtet. Sie ist auf der einen Seite familialistisch, wenn man darauf setzt, die Familie macht das schon und sie kriegt eben dafür ein Pflegegeld. Und auf der anderen Seite, so es um die Institutionen ging, um die Dienste und Einrichtungen, hat man auf den Markt gesetzt.
Der hat leider nicht so gut geregelt, denn wir erleben die Entwicklung von einem Nachfragemarkt hin zu einem Anbietermarkt.
Letztlich können sich die Dienste und Einrichtungen aussuchen, wen sie aufnehmen oder nicht. Und wir haben es mit Unterversorgung zu tun, regional, wo kein Pflegedienst mehr hinkommt. Und wir haben auch zielgruppenspezifisch Unterversorgung. Bestimmte auf Pflege angewiesene Menschen, auch Menschen mit Demenz, mit einer besonderen Verhaltensausprägung beispielsweise, sie finden keine Angebote. Und der Staat ist natürlich in der Verantwortung, die Versorgung sicherzustellen. Der Markt allein kennt keine Moral und wird auch nicht den Sicherstellungsauftrag sich zu eigen machen. Und das verlangt in der Tat nach Planung und nach mehr Steuerung. Das ist nicht ganz einfach, das jetzt in einen wettbewerblichen Pflegesektor wieder stärker einzuführen. Aber es bleibt letztlich keine Alternative zu einer neuen Verantwortungsübernahme des Staates, vor allen Dingen auch der Kommunen und der Länder, hier diese Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wenn man das nicht macht, und das sieht auch die Bevölkerung in der repräsentativen Bevölkerungsbefragung sehr deutlich, dann können sich eigentlich nur noch die Leute, die richtig Geld haben, gute Pflege leisten und die anderen gucken in die Röhre, landen im Krankenhaus oder es endet ganz zynisch in der Unterversorgung, die auch nicht gerade lebensverlängernd ist.
Nun sind wir also bei der Finanzierung und einem möglichen Armutsrisiko. Hier sind unterschiedliche Gruppen unterschiedlich betroffen. Zunächst Menschen, die schon von Armut betroffen sind und dann Pflegebedarf haben.
Die sind letztlich darauf verwiesen, dass sie nicht nur Leistung der Pflegeversicherung bekommen, sondern auch Leistung der Hilfe zur Pflege, also der Sozialhilfe. Und die nehmen sie eigentlich nicht in Anspruch, sie kennen sie nicht, da gibt es viele Hürden. Das ist genauso wie bei der Grundsicherung im Alter. 60% der Berechtigten nehmen die Leistung nicht in Anspruch. Und nur 1% der Pflegebedürftigen bekommen Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen. Das ist die eine Gruppe, die schon arm ist, wenn sie pflegebedürftig wird. Und die haben wir zu wenig im Blick. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die pflegenden Angehörigen, die ihre Erwerbsarbeit aufgeben oder zurückstellen, um die pflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen. Und die landen möglicherweise in Armut, weil sie selber nicht richtig vorsorgen können für ihr Alter. Da gibt es Absicherungsansprüche, Rentenbeiträge werden ebenfalls übernommen, etc. Das ist schon nicht schlecht, aber das nutzen auch nicht alle und das ändert vor allen Dingen auch nichts an der Armutsgefährdung, vor allen Dingen der Frauen, die als pflegende Angehörige dort tätig sind.
Und die dritte Gruppe, das sind die, die Sorge haben, dass das, was sie sich im Leben erarbeitet haben, mit einer Heimunterbringung verloren gehen kann.
70% der Bevölkerung haben Angst davor und die meisten sagen, lass mir doch bitte mein kleines Hausgrundstück. Und das ist aber kein Armutsthema in dem Sinne, sondern das ist das Thema, wie können wir das Wohlerworbene in unserer Vorstellung des Pflegebedürftigen erhalten. Und darüber wird man streiten müssen, ob man sagt, das lassen wir frei oder aber hier werden wir möglicherweise doch verlangen als Sozialstaat, der ja nur begrenzte Ressourcen hat, dass man das in einem vertretbaren Umfang verbraucht. Wie wir mit diesem Thema umgehen, da würde ich eher sagen, das Häuschen bitte gerne erhalten. Aber wenn jemand 3 Wohnungen hat und sonst noch Immobilienfonds, dann habe ich kein Verständnis dafür, dass dieses Geld dann in jedem Fall für alle Einkommensgruppen frei bleibt und zum Schonvermögen zählt, respektive von der Pflegeversicherung gar nicht angegriffen werden kann. Das halte ich für sozial nicht verträglich.
Wenn wir die gesamtgesellschaftliche Diskussion zur Zukunft der Pflege zulassen und auch bereit sind, gegenseitig Verantwortung füreinander zu übernehmen, können wir sogar etwas gegen die momentane Spaltung der Gesellschaft tun.
Wir sprechen in dem Zusammenhang der Zukunft der Pflege und auch der Sorge gerne von Caring Communities, von sorgenden Gemeinschaften. Und die gibt es vielfältig. Wir finden sie in den Stadtteilen, in Mietshäusern, in Hochhäusern, in Dörfern, wo Menschen füreinander eintreten. Sei es nun in der Betreuung von Kindern oder in der gemeinsamen Pflege der Natur oder eben auch in der Sorge um auf Pflege angewiesene Menschen. Und wenn da jeder das ihm Gemäße beiträgt, zum Beispiel die Nachbarn mit der Aufmerksamkeit für den auf Pflege angewiesenen Nachbarn, mit der Bereitschaft vielleicht einzukaufen, vielleicht auch mal sich bei Abwesenheit der Hauptpflegeperson in den Haushalt zu begeben, eine sorgende Aufmerksamkeit zu entfalten, dann ist das ein wunderbarer Beitrag und das tut ein Gutteil der Bevölkerung dort, wo wir intakte Nachbarschaften, also von Vertrauen getragenen Nachbarschaften haben. Wir haben in Freundeskreisen, in den Vereinen, in den Religionsgemeinschaften, vor allen Dingen auch in den muslimischen, haben wir vielfältige Formen gegenseitiger Unterstützung, auch in den Kontexten von Pflege. Das heißt nicht, dass hier die professionellen Aufgaben von Nachbarn wahrgenommen werden sollen, auch nicht von Ehrenamtlichen, aber dass wir doch eben hier eine doch breite Unterstützung in all dem haben, was Bedingungen guten Lebens unter Bedingungen von Demenz beispielsweise ausmacht. Und da lebt man nicht allein davon, dass man gewaschen wird, sondern dass man die Erfahrung macht, ich bin anderen Menschen bedeutsam und ich kann das, was mir wichtig ist, die Musik hören oder in der Natur sein, auch realisieren. Und da können wir uns alle beteiligen und in der Tat müssen wir dort schauen, wo diese Strukturen, die vielfach heute auch da sind, nicht vorhanden sind oder auch drohen, nicht mehr vorhanden zu sein, verloren gehen, auch durch Gentrifizierung in bestimmten Stadtteilen, durch eine neue Bevölkerungszusammensetzung, auch durch Polarisierungen in der Gesellschaft, dass wir dort gemeinsam Sorge tragen, dass wir füreinander sorgen können. Und das meinen wir und verbinden wir mit dem Leitbild der Caring Community. Caring Communities sind auch ein kleines örtliches Mittel oder eine Strategie, die man aber nicht unterschätzen darf, Demokratie zu leben und die Erfahrung zu machen, ich kann diese Gesellschaft mitgestalten, auch und gerade beim Thema Pflege.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Sendung ein paar Ideen gegeben haben, wie eine gute Pflege in Zukunft möglich sein könnte. Ich hatte ganz schön Respekt vor diesem Thema, denn vieles, was man liest, macht nicht viel Hoffnung. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir einigermaßen optimistisch enden können. Ich glaube aber, wir müssen uns alle darum kümmern, dass es in die richtige Richtung geht. Vor Ort, aber auch im Kontakt zum Beispiel mit Abgeordneten, die schlussendlich die Weichen stellen. Ich hatte Ihnen angekündigt, dass wir darüber sprechen, warum Pflegeheime so teuer sind. Dazu hören Sie im Anschluss ein Interview mit Markus Wilhelm, der die Pflegedirektion in einem mittelständischen Alten- und Pflegeheim verantwortet. Einige weitere Informationen finden Sie in den Links unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Das Thema dieser Sendung wurde vorgeschlagen. Sie haben es gehört. Also, wenn Sie finden, dass wir uns im Demenz-Podcast mit einem bestimmten Thema beschäftigen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info@demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Nach der Werbung noch das versprochene Gespräch mit Herrn Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.
In schwierigen Situationen kann Humor ein Weg sein, um mit ernsten Themen umzugehen. Wird man beim Arzt mit der Diagnose Demenz konfrontiert, werden Betroffene, Angehörige und Freunde in genau so eine schwierige Situation geworfen. Der Alltag wird umgekrempelt und neue Herausforderungen entstehen. Mit ihrem Demensch-Postkartenkalender verbinden der Cartoonist Peter Geimann und der Gerontologe Prof. Dr. Thomas Klee das Thema Demenz mit Empathie, Verständnis und Humor. Jährlich greifen ihre 12 Cartoons Alltagsmomente von Menschen mit Demenz auf, beleuchten sie mit einem humorvollen Blick und bauen so Berührungsängste ab. Sie zeigen damit, dass Humor nicht nur zum Lachen da ist, sondern auch zum Nachdenken anregt und das gesellschaftliche Gespräch fördern kann. Das gemeinsame Schmunzeln entspannt, nimmt die Schärfe aus der Situation und erinnert uns daran, dass das Leben trotz Herausforderungen voller wertvoller Momente ist. Auf der Internetseite www.med-2-verlag.de finden Sie weitere Informationen.
Warum sind Pflegeheime eigentlich so teuer? Dazu habe ich ein Interview mit Markus Wilhelm von der Lindenhof Alten- und Pflegeheim GmbH in Meinhard im Landkreis Schwäbisch Hall geführt. Er ist ausgebildeter Altenpfleger, hat viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet und sich parallel immer weiter qualifiziert bis hin zum Pflegemanagementstudium.
Ich bin in unserem Unternehmen, bestehend aus 3 vollstationären Einrichtungen, in der Eigenschaft der Pflegedirektion. Das heißt, ich bewege mich zwischen allen 3 Standorten und allen Versorgungsformen der Altenhilfe, die wir anbieten, hin und her und gestalte mit unseren Einrichtungs- und Pflegedienstleitungen sozusagen die Strukturen, die es möglich machen, für Menschen mit Pflegebedürftigkeit ein lebenswertes Leben zu gestalten. Wir haben 383 vollstationäre Pflegeplätze, betreiben einen Pflegedienst für etwa 100 Klienten, eine Tagespflege mit 20 Plätzen und wir haben eine betreute Servicewohneinheit mit insgesamt 27 Apartments. Und so decken wir praktisch das ganze Portfolio ab, das jemand mit Pflegebedürftigkeit nutzen kann. Und wir können, weil Pflegebedürftigkeit ja nicht linear verläuft oder nicht automatisch linear, sozusagen in jedes Stadium des Hilfebedarfs eingreifen.
Der Lindenhof ist ein inhabergeführtes Unternehmen, hat keine Investoren, gehört zu keiner Kette und zu keinem Konzern.
Sie müssen sich vorstellen, dass ein privater Träger eine Einrichtung letztlich auf eigenes Risiko mit eigenem eingesetzten Kapital erstellt. Für Baden-Württemberg gelten aktuell Investitionskennzahlen pro Pflegeplatz von über 200.000 Euro. Das heißt also, wenn ich ein 100-Bettenhaus bauen möchte, brauche ich 20 Millionen. Die müssen aufgebracht werden und auch selbst verantwortet werden. Demgegenüber steht eine Refinanzierungsmöglichkeit, die vom Gesetzgeber vorgegeben wird. Und das Prinzip ist, dass im Grunde genommen die Selbstkosten, die durch einen Pflegeheimbetrieb entstehen, dass die sich refinanzieren, aber nicht mehr. Dabei geht man davon aus, dass ein Pflegeheim immer praktisch voll ausgelastet ist, also in der Regel zu 96,5%, was bei der Fluktuation durch Bewohnerauszug und Wechsel automatisch entsteht. Also faktisch eine Vollauslastung und ein Gewinnzuschlag gewährt wird von aktuell, oder er heißt Gewinn- und Wagniszuschlag, von 1,5%. Wir haben jetzt zum Beispiel an unserem einen Standort, um das mal zu verdeutlichen, einen Eigenanteil. Den Anteil, der von den Bewohnern aufgebracht werden muss, der liegt etwa im Bundesdurchschnitt bei 3.800 bis 3.900 Euro. Das sind aber im Prinzip schon die Leistungen der Pflegeversicherung schon mit berücksichtigt und auch die Zuschüsse, die zusätzlich durch den Gesetzgeber gewährt werden. Deswegen liegen wir da im Bundesdurchschnitt bei einem Eigenanteil von 3,8. Ich hatte neulich einen Vortrag bei Seniorinnen und Senioren, die nahezu alle Unternehmer waren. Und ich habe die gefragt, wie denn zum Beispiel ein Handwerksbetrieb seine Materialien und seine Kosten kalkuliert, sodass er Gewinn macht. Und da lag keiner unter 25%. Also ein Elektrikerbetrieb, der hat sein Material eingekauft bei seinem Großhändler, das an den Kunden mit plus 20% weitergegeben. Und hat die Personalkosten, die er hatte für seine Mitarbeiter, hat er runtergerechnet, was kostet ihn der Mitarbeiter für diese Baustelle und hat da 20% dazugegeben. Bei uns werden 1,5% gewährt. Das ist tatsächlich schwierig. Und dann kommt dazu, dass 2022 der Gesetzgeber die Einrichtungen verpflichtet hat, umgangssprachlich sogenannte Tariflöhne zu bezahlen, weil man davon ausging oder ausgeht, dass die Mitarbeitenden zu schlecht bezahlt werden. Und diese ganzen Kostensteigerungen, also Standard in den Gebäuden, Arbeitsvertragsbedingungen gegenüber den Mitarbeitenden, führen zu exorbitant hohen Kosten, die vollkommen ungebremst auf den Pflegeempfänger durchgeleitet werden. Denn die Leistungen der Pflegeversicherung steigen deswegen nicht.
Also, um das, was Herr Wilhelm sagt, mal verkürzt zusammenzufassen. Der Gesetzgeber reglementiert die Pflegeheime ganz massiv. Professor Klee hat es in der Sendung vorhin auch schon angesprochen. Schreibt vor, wie hoch die Löhne und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein müssen. Aber die Pflegeeinrichtungen müssen schauen, wo sie dieses Geld herbekommen.
Im September 2022 hat das Zeitalter der tarifgebundenen Bezahlung begonnen. Und seit diesem Zeitraum sind die Einrichtungen zwischen 20% und 25% teurer geworden.
Dazu kommt eine überbordende Bürokratie, die es Betreiberinnen und Betreibern nicht gerade leicht macht. Herr Wilhelm nennt ein Beispiel. Vor 1,5 Jahren hat sein Unternehmen ein kleines familiengeführtes Pflegeheim übernommen, das insolvent gegangen ist.
Hintergrund: Einzelzimmerverordnung. Das Haus hat überwiegend Doppelzimmer gehabt, die waren eben verboten. Das Ergebnis war, dass die Nachfrage in dem Haus geringer wurde und dann auch mit den Mitarbeitern es schwieriger wurde, weil natürlich der Mitarbeiter möchte ja auch die Gewissheit auf einen stabilen Arbeitsplatz. Und so hat das eine das andere gegeben und plötzlich war das Haus leer und die Betreiberfamilie war sozusagen am Ende. Die Region hat bestimmte Anzahl von Pflegeplätzen einfach nicht ersetzt, verloren. Und wenn wir das Haus jetzt nicht übernommen hätten, dann wären diese Plätze auch nicht mehr da. Wir durften es aber auch nicht als Pflegeheim weiter betreiben. Wir durften es auch nicht als Kurzzeitpflegeeinrichtung und betreutes Wohnen unter einem Dach betreiben, weil gemeinsam genutzter Haupteingang, weil gemeinsam genutztes Treppenhaus. Also das ist völlig irre. Und da sind unsere Rahmenverträge schuld daran, weil der Gesetzgeber tatsächlich jeden einzelnen Versorgungsbereich für sich sozusagen eigen geschaltet hat und es da eine gute Kombination schlicht und ergreifend nicht gibt. Ich kann verstehen, dass es Pflegeheimbetreiber gibt, insbesondere inhabergeführte Einrichtungen. Auch da kenne ich Beispiele aus meiner Berufsbiografie, die sich mit Herz und Seele, mit Leidenschaft und Schweiß haben die einen Ort geschaffen, in dem ein Leben mit Pflegebedürftigkeit lebenswert bleibt. Und es wird so mies gemacht durch die umliegenden und auf die Einrichtung einwirkenden Regelungen, dass die am Ende ihrer Zeit sagen, so, und jetzt soll es halt eine große Kette kaufen, nach mir die Sintflut, mir egal.
Insgesamt plädiert Herr Wilhelm für mehr Vertrauen am richtigen Platz und für mehr Konsequenzen, wenn Missstände vorhanden sind.
Wir dürfen insgesamt mehr Vertrauen schenken. Also wenn wir den Menschen nicht Vertrauen entgegenbringen und sagen, okay, wir fahren die eine oder andere Stelle etwas herunter, sparen hier bundesweit so und so viel Millionen Euro. Die können wir in das System geben, um zum Beispiel die überbordend teuren stationären Pflegeplätze besser zu unterstützen. Ich bin nicht dafür, dass wir Prüfungen senken. Ich finde wichtig, dass die Einrichtungen regelmäßig überprüft werden. Aber diese Überprüfungen müssen Konsequenzen haben. Das bedeutet, wenn eine Prüfinstanz erkennt, dass eine Einrichtung ganz bewusst hier Fehler macht oder das System missbraucht, dann muss es hier auch größere Konsequenzen geben. Ja, das kann sich jetzt nicht nur in einem Prüfbericht niederschlagen.
Wir alle kennen die Berichte und Reportagen über grausame Zustände in Pflegeheimen, ganz aktuell in einer großen Pflegekette. Ich kenne aber tatsächlich viele Einrichtungen, in denen es wirklich darum geht, dass die Bewohner und Bewohnerinnen ein gutes Leben haben. Diese dürfen wir nicht über einen Kamm scheren mit den schwarzen Schafen der Branche, die es natürlich auch gibt.
Unsere Aufgabe ist weit höher. Und jeder Träger, der das nicht verstanden hat, egal ob er groß ist oder klein ist, der darf vom Markt verschwinden. Ja. Weil der macht es genau denen, die die Haltung haben, die ich vertrete. Und davon gibt es Tausende. Die werden aber nicht gehört. Es gibt eine Wallraff-Reportage, ein Träger, witzigerweise keine erkennbare Konsequenz, außer dass alle gleichgezogen werden, im Sinne, dass alle gleich schlecht, alle gleich bösartig sind. Und ich kann am Ende unseres Gesprächs vielleicht jeder Pflegefachkraft, jedem Pflegehelfer, jedem Auszubildenden in der Pflege raten, dringend raten, macht euch klar, schlechte Heime gibt es, weil auch die Mitarbeiter haben.